Meine Frau lässt sagen, dass auf unser Büchertisch im Flur dort heute Abend dann zusammengeräumt wird. Wer also heute Abend noch dort besichtigen möchte, der darf das tun, damit wir dann morgen packen können. Zu Beginn dieses Abends wollen wir wieder das Angesicht des Herrn suchen und wir stehen dazu auf. Herr, du lädst uns ein, dein Angesicht zu suchen, alles, was wir brauchen, bei dir zu suchen und zu finden. Wir danken dir, Herr, dass du uns gern bei dir hast und eines Tages willst du uns nach Leib, Seele und Geist bei dir haben. Wir danken dir, Herr, dass du uns gerufen hast. Du wolltest uns, du meintest uns, du gabst dein Leben für uns. Das können wir nicht verstehen, das können wir nicht fassen. Aber wir bitten dich, Herr, dass durch deinen Heiligen Geist es uns immer wieder wichtiger wird, dass du uns wirklich liebst. Und wir bitten dich, Herr, fach in uns eine Liebe zu dir, die nicht gedämpft werden kann, die uns bis in den Tod begleitet. Lass uns, Herr, bei dir bleiben, bei dem einen, dass wir deinen Namen lieben und fürchten. Und lass auch die Betrachtung des heutigen Abends dazu gereichen. O Herr, bewahre uns vor Oberflächlichkeit, bewahre uns vor Trägheit, bewahre uns, Herr, davor, dass wir abkühlen. Lass unser Herz, auch unser Herz, brennen, wenn du zu uns redest, wie bei den Emmaus-Jüngern. O Herr, lass uns doch noch mehr erkennen, was es um dein Wort, dein Reden ist. Und wir bitten dich, Herr, erbarme dich über die Menschen um uns her, die dich nicht kennen. Wir sind so dankbar, dass wir dich haben kennengelernt. Lass uns, Herr, dort ein rechtes Zeugnis sein, wo du uns hinstellst und hinführst. Und schenke, Herr, dass noch manch einer sich rufen lässt zu dir hin. O Herr, wir denken an solche, die zwar in die Mangel genommen werden von dir, du rufst sie, du bedrängst sie und willst sie zu dir führen, aber sie lassen sich nicht rufen. Und das bekümmert uns, Herr. O Herr, wir bitten dich, lass sie doch lernen, zu dir zu rufen und lass sie erleben, dass du ein gnädiger Gott bist, ein wirklicher, der wirklich rettet und aus der Hölle herausholen kann gleichsam und zu dir hin. Lass uns das gegenwärtig sein, was du davor hast. Lass uns, Herr, einen Ewigkeitssinn bekommen. Und jetzt bitten wir dich, Herr, sei mit uns, schenke Gnade, Herr, zur rechten Reden und rechten Hören. Amen.
Amen.
Der Apostel Petrus hat manch ein Wort zurückgelassen. Manche von diesen Worten finden wir in der Apostelgeschichte sehr wertvoll für das Studium. Dann hat er uns zwei Briefe hinterlassen, die ebenfalls des Studiums wert sind. Im ersten Brief schenkt er uns Hilfen für unser Leben gleichsam zwischen zwei Welten. Wir befinden uns in einem gewissen Sinne in beiden und sind doch nicht in beiden. Wir kommen aus der irdischen Welt, sind dort geboren, aber mit der neuen Geburt haben wir diese Welt gewissermaßen verlassen und sind Bürger der anderen Welt geworden. Dennoch befinden wir uns hier noch in der alten Welt und das bringt gewisse Spannungen mit sich. Wir finden uns manchmal nicht zurecht in dieser Spannung und der Apostel Petrus will uns helfen. Wir sind unterwegs zu der anderen Welt, wo wir dann wirklich sein werden, auch mit dem Leib eines Tages, mit der Auferstehung. Aber hier wollen wir wissen, wie leben wir als Bürger des Himmelreiches in einer irdischen Welt, die uns oft bedrängen will. Da gibt der Apostel Petrus uns verschiedene Hilfen. Er beginnt aber mit einem Lob Gottes und erinnert uns dabei an unser Heil, das wir durch Gott empfangen haben, durch Jesus Christus. Ein sehr wertvoller Abschnitt in den Versen 3 bis 12 im ersten Kapitel. Dieses ist in der Tat ein Lob Gottes und der Apostel Petrus hätte das ganz bestimmt alleine in seinem Kämmerlein sprechen können. Aber er bringt es uns nahe in einem Brief. Er zeigt uns, er erzählt uns, was er sagt, wenn er betet. Und dabei sagt er, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn. Das heißt, das ist nicht nur ein Privatgebet, ein Lob für ihn, sondern ein Lob, das er den Lesern in den Mund gibt, sodass auch sie mit ihm Gott loben können und sollen für das große Heil, das wir in Jesus Christus erfahren haben. Im zweiten Hauptteil, Kapitel 1, Vers 13 bis Kapitel 2, Vers 10, betrachtet er uns als neugeborene Menschen in einer fremden Welt und gibt uns hier verschiedene Hilfen in dieser Beziehung. Dort haben wir verschiedene Aufforderungen, die wir betrachtet haben in den Versen 13 bis 16 im ersten Kapitel. Das ist der erste kleinere Abschnitt innerhalb dieses Teiles. Dort ruft er auf, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die kommt. Das ist der kurze Satz, um den sich dann verschiedene Gedanken kreisen. Der nächste kleine Abschnitt sind die Verse 17 bis 21, wo er aufruft, führt euer Leben in Furcht und gibt uns verschiedene Gründe, weshalb wir einen solchen Wandel in der Furcht Gottes führen sollten. Darauf sagt er in den Versen 22 bis 25, also im letzten Teil des ersten Kapitels, einfach liebt einander. Wie das aussieht, warum und so weiter. Zur Hauptsache teilt er uns mit, dass diese Liebe aus dem Wort Gottes kommt, aus dem wir geboren wurden. Ein interessanter Abschnitt, der uns zeigen kann, wie wichtig das Wort Gottes für unser Dasein, für unser Sein ist. Wir kommen jetzt zum letzten Abschnitt in diesem Hauptteil, diesem zweiten Hauptteil. Wir hatten heute Morgen begonnen, diesen Abschnitt zu besprechen. Ich will noch einmal durch diesen Text gehen. Kapitel 2 sind die Verse 1 bis 10. In diesem Teil ist der Hauptaufruf, der Hauptsatz, der kleine Satz, um den sich das andere kreist, ein Satz im zweiten Vers. Seid begierig nach der Milch. Er sagt uns, was das heißt, eine solche Begier, einen solchen Durst zu haben nach der Milch, was für eine Milch das ist und wie dieser Durst aussehen darf. Das sagt er uns ganz kurz in Vers 2. Er sagt uns auch, welche Vorbedingungen es gibt, damit wir wirklich einen Hunger und einen Durst nach dem Wort Gottes haben können. Manchmal stellen wir fest, dass wir gar nicht so Appetit auf das Wort haben. Vielleicht liegt es an Vers 1 in diesem Kapitel. Denn dort lesen wir von einigen Vorbedingungen für einen echten, wahren Durst nach dem, was Gott gesagt hat. Einiges gilt es abzulegen. Und wenn einige von diesen Sünden oder verkehrten Seiten eines Charakters für uns fremd sind, wir könnten sie nicht bei uns finden, vielleicht sollten wir das genauer lesen und uns fragen, was bedeuten diese Wörter eigentlich? Ich denke, dass fast ein jeder von uns sich irgendwo hier finden könnte und merken würde, Es gilt doch, einiges auf die Seite zu legen, damit Gott wieder in uns einen echten Durst nach seinem Wort schenken kann. In Vers 3, in den Versen 3 bis 5, teilt er uns mit, unter welchen Umständen, Entschuldigung, es ist noch etwas am Ende von Vers 2, das kommt zuvor. Am Ende von Vers 2 sagt er, mit welchem Zweck wir einen Durst haben sollten nach dem Wort Gottes. Warum ist es so wichtig, Appetit auf das Wort zu haben? Warum wir das Wort nicht vernachlässigen dürfen? Warum wir uns stets damit befassen sollten? Lesen, forschen, auswendig lernen, weitergeben und so weiter. Warum das Wort Gottes eine so große Rolle spielt in unserem Leben? Weil wir von dem Wort abhängig sind für ein Wachsen im Glauben in Jesus Christus. Wir treten auf der Stelle oder wir werden rückfällig, wenn das Wort Gottes versäumt wird. Wir dürfen nicht warten auf den nächsten Sonntag oder auf die nächste Zusammenkunft mit anderen Christen, bis wir da uns nähren an diesem Wort. Nein, es lohnt sich einmal, das Wort täglich in der Heiligen Schrift zu studieren. Es kommt sehr oft vor in den Psalmen und da lernen wir, wie Menschen, die Gott fürchteten, die Gott liebten, in der alten Zeit gelebt haben. Das war eine tägliche Angelegenheit. Sie lebten täglich mit ihrem Gott, von morgens früh bis abends spät, ja, in der Nacht. Es sind manche Verse, die uns zeigen, wie man sich mit Gott beschäftigte, auch in den Nachtstunden eventuell. In den Versen 3 bis 5 dann sagt uns der Apostel, unter welchen Umständen ein Wachstum stattfinden kann. Diese möchte ich jetzt nennen, die Umstände, unter welchen ein Wachstum stattfinden kann. Ich lese dazu noch einmal Vers 2, weil dort der Satz in einem gewissen Sinne beginnt. Seid begierig wie neugeborene Kinder nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie, diese Milch, wachst. Wann? Unter welchen Umständen? Wenn in der Tat ihr schmecktet. Doppelpunkt. Der Herr ist freundlich. Dieser Satz, den habe ich etwas schwer gefunden zu übersetzen. Wir haben einmal eine Vergangenheitsform bei Schmecken und dann eigentlich keine Zeitform beim Nächsten, bei dem, was sich nach einen Doppelpunkt setzte. Dort haben wir im Grundtext nur drei Wörter. Der Herr freundlich oder freundlich der Herr. Wie im Russischen hat auch das Griechische nicht immer die Seinsform, das Tätigkeitswort bzw. das Verb sein oder bin oder ist, sondern es wird vorausgesetzt. Manchmal liegt das Prädikat in einem anderen Wort. In diesem Fall wird es vorausgesetzt. Der Herr, in diesem Fall, weil es Vergangenheit ist, diese Erfahrung, dass man schmeckte, müsste man in gutem Deutsch sagen, weil ihr schmecktet, dass der Herr freundlich war. Ihr habt das einmal erlebt, er war freundlich. Aber nun ist der Herr immer freundlich. Und das kann verloren gehen, wenn ich das so in der Geschichte stehen lasse. Denn der Apostel will, dass wir das jetzt erleben. Vielleicht ist es am besten, dass man dann einfach einen Doppelpunkt setzt. Sie haben das erlebt, was stets wahr ist. Der Herr ist freundlich. Dabei zitiert er aus einem Psalm, und das ist der 34. Wir kennen ihn, viele von uns kennen den Vers, den er hier zitiert, beziehungsweise aus dem er zitiert, der schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl denen, die auf ihn trauen. Aus diesem Vers zitiert der Psalmist, der Herr ist freundlich. Was für eine Bewandtnis hat das? Warum sagt er das hier so? Schmeckt und seht, dass der Herr freundlich. Warum sagt er, schmeckt? Nun, das hat mit der Begierde zu tun. mit dem Wort Gottes, mit dem Durst. In Vers 2 hat er gesagt, seid begierig nach der Milch. Das kann er muss nicht dasselbe Wort immer gebrauchen, die Schrift gebraucht auch andere Wörter, um dasselbe zu sagen. Wenn wir da nicht genau hinschauen, dann können wir uns verlieren. Wenn er dann sagt, wir wachsen durch diese Milch und deshalb sollten wir einen Durst darauf haben und wir werden wachsen, wenn wir schmeckten, wenn wir einmal einen Beginn mit Gott machten. In dem Psalmisten ist das nicht so stark auf eine besondere Begegnung, den Anfang eines Lebens mit Gott gedacht. Aber hier in diesem Text scheint Petrus an die Bekehrung der Heiden zu Jesus Christus, dem Sohne Gottes. Hier scheint er an diesen Augenblick zu denken. Wenn ihr solche Menschen seid, die einmal Gott herausrief und zu Christus führte und durch Christus mit Gott versöhnte, wenn ihr wirklich geschmeckt habt an jenen Tagen, dass der Herr freundlich ist, euch vergeben hat und ihr als verwandelt worden ist, gleichsam aus einem Feind in einen Freund, weil ihr auf diesen Ruf antwortet, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, einen gnädigen Gott, dann unter solchen Umständen kann man wachsen. Wenn das nicht gegeben ist, dann sind wir tot. Dann gibt es kein Wachstum. Um zuzunehmen in der Gnade Gottes, um zuzunehmen in einem Leben, um vorwärts zu kommen in der Beziehung mit Gott, braucht es Leben. Nur Leben kann gedeihen. Der Tod ist Status, still. Wenn wir aber zum Leben gekommen sind und wir haben einmal getrunken von der Quelle und wir haben geschmeckt, der Herr ist freundlich, hat unsere Schuld vergeben, ja, dann ist ein Zustand gegeben, in dem man wachsen kann. Aber das ist nicht nur eine Erfahrung. Jetzt fährt der Apostel fort und gebraucht ein Partizip. Und wir müssen in diesem Fall einmal das griechische Wort genauso übersetzen. Sonst, es gibt keine andere Möglichkeit, scheint mir. Ich weiß, es gibt andere Formulierungen, aber wenn man sie studiert, merkt man, etwas fehlt da. Im Deutschen, wenn ich hinkommend sage, dann ist das entsteht es. Dann ist es eine kontinuierliche Handlung. Hinkommend, nicht nur geschmeckt habend. Nicht nur schmecktet und dann war es fertig, ihr habt getrunken und dann seid ihr satt geworden, ihr habt erlebt, der Herr ist freundlich. Nein, jetzt gilt es immer wieder zu kommen, so wie ihr angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so wandelt in ihm. Glaubten wir, gilt es ein Glaubensleben zu führen. Betet ihr dann und habt den Herrn im Gebet gefunden, dann lasst euer Leben ein Gebetsleben sein. Habt ihr einfach geglaubt und vertraut, dann lasst euer Leben ein Glaubensleben, ein Vertrauensleben sein und so weiter. Die Aspekte, die Elemente, die dort tätig waren, für uns persönlich, der eine hat das so erlebt, der andere so, es kommt auch selber raus, das ist klar. Aber nehmen wir einmal die Ausdrücke, die bei uns wichtig waren. Vielleicht hat jemand geschaut auf Jesus. Nun, da lassen wir Jesus nie aus dem Auge. Dann wollen wir schauen, denn das Christenleben ist ein Schauen auf Jesus, ein stetes Schauen auf ihn. Ich habe den Herrn stets vor Augen gestellt, sagt David im Psalm 16, Vers 8. Das ist die Geschichte eines Lebens mit Christus. Also hinkommend, als wir Christus fanden, kamen wir zu ihm. Schmecken ist ein Kommen. Die zwei Wörter laufen parallel, wie Schauen und Glauben in Johannes 3. Wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöhte und Menschen darauf schauten, so hat Gott die Welt geliebt, damit jeder, der an ihn glaubt, Schauen ist ein Glauben. Später kann auch Johannes und beziehungsweise Jesus, zitiert Johannes, von Kommen sprechen und so weiter. Hier ist das Wort Kommen wieder. Wir kommen zum lebendigen Wasser, wir kommen zur Milch, zur göttlichen Milch. Wir kommen zur Milch des Wortes Gottes. Das ist das Evangelium, die gute Botschaft, die wir getrunken haben und von der wir stets abhängig sind. Wenn diese eingenommen wird, wenn dies unsere Speise, unser Trank ist, dann kann, nach den letzten Worten in Kapitel 1, die Liebe gedeihen, die Liebe zueinander, da kann unser Gebetsleben gedeihen, dann kann man wachsen und zunehmen im Glauben und in der Gnade und in der Erkenntnis Jesu Christi. Hinkommend, jetzt ändert plötzlich das Bild. Die Milch, die fanden wir in Vers 2, das ist ein Bildwort. Jetzt gebraucht er noch ein Bildwort, denn er denkt an einen anderen Psalm. Jetzt laufen wir davon. Ich muss langsamer. Jetzt gebraucht er ein anderes Wort für Jesus, Stein. Er denkt an Jesus. Er will ihn uns vor Augen stets stellen. Er wird das immer wieder tun in diesem Text. Jesus ist ihm ungeheuer lieb geworden und diesen Jesus will er ihnen groß machen. Und wenn sie zum Wort Gottes kommen, dann kommen sie zu Jesus, denn dort ist Jesus abgebildet. Das kommt sehr klar in diesem Text zum Ausdruck. Das ist mir wichtig geworden im Lesen dieses Textes, im wiederholten Lesen, auch heute noch. Also Jesus ist dort zu finden und dort, wenn wir zur Milch des Wortes kommen, dann kommen wir zu Jesus und wir kommen immer wieder zum Wort und so immer wieder zu Jesus. Und ihr kommt, sagt er, in eurem steten Kommen Tag für Tag, kommt ihr zu einem Stein, von dem gesagt wurde, er ist kostbar. Zu einem lebenden Stein, der bewegt sich, der ist unabhängig, der handelt von sich aus. Einen lebenden Stein, von Menschen abgelehnt. Und dasselbe Wort bedeutet dann auch verworfen. Abgelehnt und verworfen. Ja, das stimmt, leider. Davon liest man im Psalm 118. Aber bei Gott erwählt, kostbar. Hier haben wir wieder das Wort erwählen. Ja? Hier merken wir sehr klar, was das Wort bedeutet. Es ist ein Beziehungswort. Ein Wort, das Liebe zum Ausdruck bringt. Jesus Christus ist ein Stein, ein lebender Stein, den Gott liebt, den Gott für erwählt, kostbar hält und der auch von uns erwählt, kostbar, geschätzt, vorgezogen, geachtet wird. Abgelehnt und verworfen, ja, aber bei Gott erwählt, kostbar ist. Auch ihr selbst als lebende Steine gebaut werdet. Das ist die weitere Voraussetzung. Wollen wir wachsen, dann müssen wir geschmeckt haben. Wollen wir wachsen, dann müssen wir stets immer wieder zum Wort und im Wort zu Jesus kommen. Wollen wir wachsen, dann müssen wir uns bauen lassen. Ihr werdet gebaut. Wir müssen uns einfügen lassen in den Bau. Wissen Sie, wo Sie sind? Sind Sie platziert? Wo liegen Sie im Tempel? Wissen Sie das? Wissen Sie, wo Ihr Platz ist im Reiche Gottes? Wo hat der Herr Sie hingestellt? Was ist Ihre Arbeit? Was ist Ihre Begabung? Ihre Begabung spricht von Ihrer Aufgabe. Und für Ihre Aufgabe sind Sie begabt worden. Jeder von uns hat eine ganz spezifische Aufgabe. Und für diese Aufgabe sind wir jeweils begabt worden. Der eine kann dies tun und soll es tun, der andere kann das tun und soll es tun. Solche Gaben und Aufgaben werden reichlich genannt im Wort Gottes. Wir sollten uns also bauen lassen. Der lebendige Stein, der Eckstein, der nimmt uns, die lebenden Steine, und baut uns ein dort, wo er will. Er ist oben, der sieht unten hier und er weiß genau, wo er uns jeweils platzieren kann. Wir wollen uns auch dorthin stellen lassen und dort wollen wir ein Licht und ein Leuchten. Dort wollen wir Licht und Salz sein, wo er uns hinstellt. Gebaut werdet, auch ihr selbst als lebende Steine gebaut werdet, ein geistliches Haus. Hier haben wir wieder eine Begegnung, sodass wir einen Doppelpunkt wohl setzen müssen. Auch ihr selbst gebaut werdet, wenn ihr zunehmen wollt,
Doppelpunkt. Was geschieht dann? Was entsteht dann, wenn wir gebaut werden? Ein Ganzes, ein Haus, ein geistliches Haus, nicht ein irdischer Tempel. Eine heilige Priesterschaft. Steine werden plötzlich zu Priestern. Die lebende Steine, die bewegen sich, die haben Dienste. Jeder Priester hat einen Dienst. Jeder Christ ein Priester. Jeder Christ zwischen Menschen und Gott. Das war die Aufgabe dieses Mal eines hohen Priesters, und der ist jetzt auch das Bild für uns gleichsam. Der hohe Priester kam aus den Menschen heraus und stellte sich vor Gott und hatte das Volk hinter sich und hatte Gott vor sich, als er in das Haus Gottes kam. Er trug die Namen der Kinder Israel zweimal auf seinem Leibe. Auf seiner Brust die Namen jedes Stammes, den Namen jedes Stammes. Auf den Schultern waren zwei Steine, ein Stein auf jeder Schulter, und auf jeden Stein 6 Namen eingraviert. Zweimal trug er die Namen des Volkes Israel vor Gott. Er war gleichsam ein Vertreter des Volkes und sollte sich einsetzen vor Gott im Gebet für sein Volk. Natürlich war er ein Bild von Jesus Christus, der auch ein Opfer gebracht hat für uns. Aber jetzt denken wir an diese Mittlerschaft. Wenn er dann dort seinen Dienst verrichtet hatte, kehrte er um und hatte gleichsam jetzt Gott im Rücken. Das heißt, er kam von Gott und wurde gleichsam von Gott wieder zurückgeschickt zum Volk und hatte das Volk vor sich. Der Priester war ein Lehrer des Wortes Gottes. Maleachi teilt uns das mit. Es wurde vom Priester erwartet, dass er Gottes Wort dem Volk sagt. Und so vertrat er Gott vor dem Volk. Er erzählte dem Volk die Gedanken Gottes. Und das sind wir, ein jeder Christ, ein Priester. Das ist ein Bild der Kinder Gottes unter vielen Bildern. Jeder von uns soll andere Christen vor Gott bringen im Gebet, Fürbitte leisten für andere. Und jeder von uns soll aus der Gegenwart Gottes kommen, mit einem Wort von ihm auf den Lippen für andere. Irgendwann will Gott uns gebrauchen. Einige Christen, sagt Petrus in Kapitel 4 dieses Briefes, die werden mehr gebraucht beim Tun. Sie sind aktiv und sie tun etwas. Sie dienen mit ihrem Körper, mit ihren Händen und Füßen. Er teilt alle Gnadengaben, alle Begabungen und alle Aufgaben auf in zwei Teile. Dienst und Wortverkündigung. Andere Christen dienen mit ihrem Munde. Sie sind Zeugen oder Lehrer, aufrufend oder wie immer auch. Sie gebrauchen ihren Mund, ihre Zunge. Nun sagt Petrus, was immer wir tun, es soll von Gott herkommen. Ja? Wir haben es mit ihm zu tun, wir vertreten ihn. Wir sollen, wenn wir sprechen, solches sprechen, das von Gott kommt. Nicht eigene Gedanken, nicht eigene Projekte, nicht eigene Vorstellungen. Da sind wir nicht kreativ. Da sind wir Zitierende. Wir sagen, was Gott gedacht und gesagt hat. Und das ist ewiglich reich. Das ist nie langweilig. Gottes Gedanken sind so voll und so reich, dass sie auslangen für eine lange Strecke der Geschichte im Volke Gottes. Wir zehren heute noch aus diesen Worten. Und es ist immer wieder frisch. Es lohnt sich also, bei diesem Wort zu bleiben. Und der Apostel sagt, es soll unverfälscht sein. Die unverfälschte Milch. Kein Wasser dabei, nichts anderes dabei, schon gar nicht Gifte dabei. Es soll reine Milch sein, die von Gott kommt und uns nährt und speist und sättigt. Also, unter solchen Umständen können wir wachsen, wenn wir uns bauen lassen. Ein geistliches Haus, eine heilige Priesterschaft, um darzubringen geistliche Opfer. Jeder Dienst wird für den Herrn getan, nicht für uns selbst. Nicht im eigenen Namen, auch nicht für unseren Namen. Wir sind dazu geschaffen worden, um nicht für uns selbst da zu sein, sondern für Gott und für andere. Wenn das so in der Ehe aussieht, dann ist die Ehe glücklich. Wenn es eine, in der Familie so ist, dass jeder für andere lebt und zuerst einmal für den Herrn, dann ist diese Familie überglücklich. Und wenn das in einer Gruppe von Christen geschieht, dass jeder auf Gott ausgerichtet ist, auf den Herrn Jesus, und von dort lernt, für andere da zu sein, dann ist die Gesellschaft, die Gemeinde, diese Gruppe von Christen glücklich und ist dann wiederum ein Licht für die Umwelt, die ja so fragmentiert und zerbrochen, auseinandergerissen ist und die sich sehnt nach Heil, nach Heilsamkeit. Da können wir, die wir von Gott herkommen, von seinem Wort kommen, ein Licht hineinleuchten lassen und ihnen helfen. Wir haben die gute Botschaft. Wollen wir Appetit wecken? Unser zweiter Sohn arbeitet in einem Bestattungsinstitut. Er ist dort, hat dort verschiedene Hüte, die er trägt, gleichsam, Berufshüte. Und unter anderem ist er auch Seelsorger. Wenn eine Gruppe von Trauernden keinen Pastor hat, der die Bestattungsfeier in die Hand nimmt, dann ist er parat und kann das dann machen. Und dann kann er auch einmal seelsorgerlich mit den Leuten sprechen. Viele Leute haben keine Ahnung vom Christentum. Sie sind weit weg von Gott und jetzt muss er sehen, wie komme ich daran? Was sind ihre Vorstellungen von einer Bestattungsfeier und so weiter. Und dann kann es sein, dass ihre Antipathie gegenüber der Religion nicht eigentlich gegen die Bibel oder Gott gerichtet ist, sondern gegen die Menschen. In ihrem Umgang mit Menschen sind sie verwundet, enttäuscht. Und dann haben sie abgeschaltet, nichts Religiöses. Und dann ist seine Losung gleichsam, sein Programm, können wir vielleicht sagen, sein Wunsch, dass er bei ihnen Appetit weckt. Er stirbt nicht als Religion über sie oder Christentum oder Bibel oder was, Evangelium, sondern er versucht, bei ihnen Appetit zu wecken. Das mag vielleicht nicht sehr viel sein, aber es lohnt sich. Ich denke, wir können da ein Stück lernen. Es gibt verschiedene Wege zum Herzen des Menschen. Der eine, für den ist dieser Weg besser, für den anderen ist vielleicht ein anderer Weg besser. Lassen wir uns, an jeden von uns, lassen wir uns den Weg vom Herrn zeigen, wie wir an die Herzen rankommen, wie wir Verbindung aufnehmen können. Denn es scheint auch heute noch so der Fall zu sein, dass die meisten Menschen zu Jesus finden über persönliche Kontakte. Nicht über Großevangelisation und so weiter, wohl die ihren Platz haben, wie auch damals. Aber es braucht diesen persönlichen Kontakt, diese persönliche Berührung mit der Welt. Eine Priesterschaft, die darbringt geistliche Opfer. Wir tun unseren Dienst für den Herrn. Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Wenn unser Dienst für den Herrn getan wird, dann kann er für Gott angenehm sein. Ich war auf einem Seminar, es dauerte wohl eine Woche, ich war nicht der einzige Redner. Mein Kollege war ein Evangelist und sprach über Evangelisation. Und ich war einmal dabei in seinem Vortrag und dann sagte er Folgendes. Es gibt Evangelisten, die evangelisieren aus Liebe zum Herrn Jesus. Und es gibt Evangelisten, die evangelisieren aus Liebe zur Statistik. Das stimmt, ja. Leider. Die sind darauf aus, dass viele Leute kommen. Ja? Nicht nur einer, nicht nur zwei, sondern viele. Sie wollen die Leute, die kommen, zählen gleichsam. Die Leute, die auf die Botschaft eingehen, die wollen sie auch zählen. Es sollen viele sein. Ja? Ich bin in vielen Gemeinden gewesen und in vielen Versammlungen, auch in Vorversammlungen, wo man gebetet hat. Und immer wieder habe ich gehört, oh, dass sie doch kommen möchten. Und wenn wir miteinander sprachen, wie viele sind gekommen? Komm, komm. Jesus sagt, komm, aber zu uns sagte er, geh. Unser Anliegen sollte nicht so sehr sein, wie viele kommen, sondern zu wie vielen bin ich gegangen? Zu wem hat der Herr mich schicken können? Nicht für uns tun wir diesen Dienst, denn wir leben für den Herrn Jesus und für andere. So sind wir geschaffen. Gott steht in der Mitte und er sucht unser Preis, unseren Ruhm, unseren Lob. Wir dürfen das nicht. Er ist das einzige Wesen, der das tun darf. Auch die Engel sind auf ihn ausgerichtet. Und so ist unser Leben, so sieht das aus, von der Schöpfung her. Aber die Sünde hat uns zum Mittelpunkt unseres Lebens gemacht. Und das ist ein falsches Zentrum. Und wenn jeder das tut, kein Wunder, dass die ganze Sache auseinanderspringt und fragmentiert. Und wir leben, wie man sagt, in einer gebrochenen Welt. Das heißt, Leute gehen auseinander. Jesaja 53, Vers 6. Wir gingen alle in der Irre, oder in die Irre und dann in der Irre. Jeder sah auf seinen Weg. Wisst ihr, wie das aussieht? Dann kommt der Hirte und fängt an zu rufen und zu sammeln. Und wenn wir dann zu ihm gekommen sind, dann wollen wir uns auf ihn einstellen und von ihm gebraucht werden und nie mehr unsere eigene Ehre suchen. Ich darf im Hintergrund bleiben. Ich habe oft gesagt, wenn man fragt nach meiner Meinung, mich interessiert meine Meinung nicht. Ich weiß von einer Begegnung an einer Bibelschule, da wollte man unbedingt meine Meinung erfahren zu einem gewissen Punkt. Und ich merkte, das ist nicht gesund, was hier gefragt wird. Es geht nicht hier um einen gewissen Pluralismus. Der denkt so und der denkt so und jetzt will man die Ideen sammeln. Ja? Nee, es geht um die Wahrheit. Und wir sollten Schulter an Schulter sitzen und den Herrn fragen. Nicht hier per Konfrontation, Diskussion, jetzt versuchen etwas herauszukristallisieren. Das ist nicht der Weg, nicht die Debatte, nicht die Diskussion. Ein Pfarrer sagte auf einer Bibelbundtagung, es war in einem Fort von Hamburg, wie heißt es? Harburg, glaube ich, heißt es. Harburg, stimmt das?
Ja.
Sagte der Pfarrer, ein gläubiger Pfarrer, ein Mann Gottes, wenn Gott gesprochen hat, dann hört die Diskussion auf. Wenn Gott gesprochen hat, dann hört die Diskussion auf. Zwingli und der Stadtrat, die beraten, wie soll die Reformation jetzt weitergeführt werden. Und da ruft einer seiner Kollegen, die er angeleitet hat, er hatte ja einen Kreis von Jüngern gleichsam, denen er Gottes Wort weitergegeben hat und die er schon reichlich gelehrt hat und die hatten verstanden, was das Wort Gottes, das Evangelium sagen wollte. Und dieser horcht auf und er sagt, Ulterich, der Heilige Geist hat schon gesprochen. Wir brauchen hier nicht lange zu diskutieren, meint er. Ja? Reformation, wir können da lange beratschlagen, wenn wir unsere eigene Haut retten wollen. Ja? Da wollen wir nicht zu schnell gehen, so hieß es in diesem Rat. Dieser Mann sagte, wir haben nach Gottes Wort zu handeln. Er wollte Hulterich daran erinnern, Zwingli also, dass er ihnen beigebracht hatte, nach dem Wort Gottes zu handeln und zu denken. Und jetzt mit einmal handelt er nicht so, wie er sie gelehrt hatte. Auch da wollen wir vorsichtig sein, dass wir unsere eigenen Schüler sind. Wir kommen zurück. Jeder von uns soll seinen Dienst für den Herrn Jesus tun. Und dieser Dienst, der wird angenommen sein von unserem Vater. Der ist angenehm bei Gott, denn Jesus ist ihm akzeptabel. Geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Nachdem der Apostel nun gesagt hat, unter welchen Umständen Wachstum stattfinden kann, fügt er nun einige Verse an, und teilt uns mit, warum die Schrift so begehrenswert ist. Es scheint ein Anhang zu sein, aber er ist unmittelbar verbunden mit diesem Aufruf in Vers 2. Seid begierig nach der vernünftigen oder nach der Milch des Wortes. Und dieser Text wiederum schließt sich auch an Kapitel 1 an, wo vom Wort Gottes gesprochen wurde, als dem ewigen Wort, durch das wir wiedergeboren sind, dem lebenden Wort. Ab Vers 6 holt er wieder eine Anzahl von alttestamentlichen Schriften in Erinnerung. Und anhand von diesen Versen, diesen Texten, macht er ihnen deutlich, wie wichtig das Wort Gottes ist. Und zudem, warum das Wort Gottes so wichtig ist, nämlich weil der Sohn Gottes, der Heiland, der Christus, in diesem Wort ist. Er ist die Mitte dieses Wortes. Weswegen auch in der Schrift enthalten ist. Weswegen? Weil unser Dienst durch Jesus Christus geschieht. Das ist die unmittelbare Verbindung. Und dieses wiederum, das kommt aus der Begegnung mit dem Wort. Wir sind begierig nach der Milch des Wortes und aus dieser Begegnung entsteht ein Dienst und dieser Dienst ist durch Jesus Christus wird durch Jesus Christus getan, weswegen auch in der Schrift enthalten ist. Das heißt, alttestamentliche Schrift wurde mit einem Ziel geschrieben. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns dieses noch etwas unterstreichen. Deshalb halten wir vielleicht den Daumen hier und gehen zurück zu Römer Kapitel 15. Römer Kapitel 15. Dort spricht er vom Umgang von stärkeren Christen mit weniger starken Christen, wie jeder dem anderen trotz seines Wachstums dem anderen begegnen kann, und sagt in Vers 3, denn auch der Christus gefiel nicht sich selbst. Er hat uns vorgelebt, wie Menschen zu leben haben, nicht für sich selbst. Sondern es war so, wie geschrieben ist, die Beschimpfungen derer, die dich beschimpften, fielen auf mich. Jetzt kommt die Begründung für das Zitat. Denn, warum hat er das zitiert? Warum ruft er alttestamentliches Wort ins Neutestamentliche und sagt, dies ist der Grund, weshalb ich euch so ermahne? Denn so viel zuvor geschrieben wurde, zu unserer Belehrung wurde es alles zuvor geschrieben. Die ganze Geschichte des Alten Testamentes hatte in den Gedanken Gottes ein Ziel im Auge. Jene Geschichte war nicht das Eigentliche. Das Ziel war das Eigentliche. Auch noch im Leben von Jesus. Jesus selbst sagt, dass meine Jünger, die werden größere Werke, nicht Wunder, größere Werke tun als ich. Warum? Weil sein Werk vorbereitender Art war. Das war nicht das Eigentliche. Er starb, damit Menschen leben, und das ist das Ziel Gottes. Er stand auf, damit Menschen leben, und das war das Ziel Gottes. Und damit sie Gemeinschaft mit Gott haben konnte, das ist die eigentliche Wirklichkeit. Dort ist die Liebe zu Gott und die Liebe zu Gott, Liebe Gottes zu Menschen und ihre Liebe zu ihm, in Erfüllung gekommen. Alles andere zielt dorthin. Und das ist das größere Werk. Und deshalb sind es die Taten Gottes, nach Lukas, die ersten Verse dort. Er wirkt weiter in den Jüngern. Und deshalb sind sie größere Taten, weil er jetzt, wo er im Himmel ist, größere Taten tut, als er sie tat, als er hier auf der Erde war. Und dass er sie durch die Jünger tut, das macht es natürlich, dass die Jünger größere Werke tun, als er tat. Aber nicht als solche, die jetzt unabhängig einfach so große Wunder tun, die noch größer waren als die Totenauferstehung, meinetwegen, als er noch auf der Erde war. Darum geht es gar nicht. Es geht um die Heilsgeschichte, dass Jesus selbst ein Werk hat, worauf das andere zielt. Das Alte Testament, Gottes Wege mit Israel und so weiter, zielten auf Gottes Vorhaben mit allen Menschen in seinem Leib, in seiner Gemeinde. Und das Schreiben, die Schriften des Alten Testamentes war für die neutestamentliche Gemeinde. So drückt er sich hier raus. So viel zuvor geschrieben wurde, zu unserer Belehrung wurde es alles zuvor geschrieben, damit wir durch die Ausdauer und den Trost der Schriften Hoffnung hätten. Ein anderer Text, Epheser Kapitel 4. Epheser Kapitel 4, Vers 7. Jedem Einzelnen von uns wurde die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum sagt er, merken Sie, für die neutestamentliche Schrift oder für die neutestamentliche Gemeinde, Entschuldigung, wurde das Alte Testament geschrieben. Es zielte auf Gottes Wege in seiner eigentlichen Gemeinde. Darum sagt er, als er in die Höhe aufgestiegen war, führte er Gefangenschaft gefangen und gab den Menschen Gaben. Aber das, er stieg auf, was ist es anderes, als dass er zuerst auch niederstieg und so weiter. Also, das Alte Testament ist da wegen des Neuen Testaments. Mit anderen Worten, in Gottes Plan ist Gottes Gemeinde zuerst da und dann die Vorgeschichte. Die bereitet also alles vor. Zurück zu 1. Petrus, Kapitel 2. Weswegen auch in der Schrift enthalten ist, siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen Erwählten, kostbar, vergleichen Sie jetzt mit Vers 4, ja, aber bei Gott erwählt, kostbar. Jetzt zitiert er aus Jesaja 28, Vers 16. Siehe, ich lege in Zion einen Eckstein. Das ist der Stein, der kostbar ist. Einen Erwählten, einen Kostbaren. Und der, der an ihn glaubt, dieses Glauben läuft parallel zu kommen in Vers 4 und schmecken in Vers 3 und Begierde in Vers 2. Wir haben Durst, wir schmecken, wir kommen, wir glauben. Das sind die verschiedenen Ausdrücke, die gebraucht werden für die Begegnung mit dem Herrn Jesus und seinem Wort. Jeder, der an ihn glaubt, der zu ihm kommt, der dort schmeckt, der dort sich sättigen lässt, wird keinesweges zu Schanden werden. Wer dorthin kommt, der wird zufrieden gemacht, der wird zufriedengestellt. Dem wird vergeben, der kommt, bekommt, was er braucht. Dort ist er angekommen, dort will er bleiben. Im Alten Testament steht geschrieben bei Jesaja, der wird nicht fliehen. Der hat keine Notwendigkeit, kein Bedürfnis mehr davon zu laufen. Hier ist er geborgen, es gibt nichts Besseres. Petrus, wohin sollen wir auch gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Man lebt aus dem Munde des Herrn Jesus. Dort ist alles, was wir brauchen. Jesus sagt ja wiederholt, ich bin, und lässt anklingen seinen alttestamentlichen Namen, Yahweh, ewiger ich bin. Bei Jesus können wir seinen Namen gebrauchen. Wir kommen zu ihm und sagen, ewiger ich bin. Oder Jesus sagt, man darf ihn zitieren, ich bin, Gedankenstrich, was brauchen Sie? Womit kommen Sie zu Jesus? Mit welcher Last? Schreiben Sie es ein, tragen Sie es ein. Ich bin das. Bei ihm ist volle Genüge. Bei ihm ist alles, was wir wirklich brauchen. Ja? Nicht, was wir meinen, nicht, was wir wünschen, sondern was wir wirklich brauchen. Hudson Taylor befindet sich in einer großen Not. Das hat er mehrmals erlebt in seinem Dienst. Und an diesem einen Abend, es war wohl spät schon, er ist müde, verzagt gleichsam. Und dann denkt er an Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts. Ja. Ja, Herr. Er findet ein Ja, ich habe keinen Mangel. Wenn ich dich habe, dann brauche ich nicht zu fragen nach Himmel und Erde. Ich habe bei dir alles, was ich brauche. Ich war in einem kleineren Kreis, es ging um Psychotherapie aus christlicher Sicht. Eine Frau aus England, glaube ich, war es, hatte eine Andacht und sprach über diesen Mangel und sagte, es war sehr wertvoll, der Herr definiert Mangel, nicht ich. Nicht meine Vorstellung von dem, was ich meine, ich brauche. Nicht meine Bedürfnisse, nicht meine Vorstellungen von meinen Bedürfnissen, sondern was er weiß, dass ich brauche. Wir gehen zum Arzt und der soll uns sagen, wie es um uns ist. Ja? Und dann stellt er einige Fragen, um das jetzt zu diagnostizieren. Und wir erwarten von ihm, dass er besser weiß als wir, was mit uns los ist. Nicht wahr? Oder? Also, wir kommen zum himmlischen Arzt und wir dürfen erwarten, dass er besser weiß als wir, was wir brauchen. Und wenn er unser Hirte ist, dann haben wir keinen Mangel. Wir brauchen nur Gott, sagt ein christlicher Psychotherapeut, und was er uns gibt. Nur das. Alles andere brauchen wir nicht. Alles andere ist unnötig. Benjamin Newton, glaube ich, sagt das. Alles, was in unser Leben hineinlegt, was Gott in unser Leben hineinlegt, das war nötig. Und alles, was er vorenthält, das war nicht nötig. Bei ihm sind wir gut aufgehoben. Dort brauchen wir nie wegzugehen und bessere oder andere Brunnen zu suchen. Jeremia teilt uns mit, solche Brunnen sind zerrissen, zerbrochen, diese alten steinernen Brunnen, und die halten kein Wasser. Die Zisterne, die können vielleicht auch schlechtes Wasser enthalten. Ich habe das selbst mal erlebt. Mein Vater hat einen Brunnen gegraben in einem Wasser, das eigentlich still stand. Aber es war etwas weit von zu Hause und hat es wohl für das Vieh oder für die Pferde, wenn wir mal dort in der Gegend arbeiteten, gegraben. Aber der Brunnen hat uns wohl nicht viel geholfen. Aber eines Tages hatte ich so stark Durst, ich wollte was trinken. Und dann ging ich zu diesem Brunnen und schaute hinein, ich wagte es. Aber es tat mir hinterher leid. Das Wasser war so bitter. Ich hätte lieber nicht schmecken sollen. Besser der Durst als dieses bittere Wasser. Wenn es auch zunächst schmeckt, aber hinterher kommt die Rechnung. Aber bei Jesus kommt keine Rechnung, nur ein wirklich gesättigtes Empfinden. Wir haben dort genug, wir haben dort alles. Wer glaubt, der hat geschmeckt und der hat, was er braucht. Der braucht nicht zu fliehen oder wegzulaufen. Auch nicht, wenn Gefahr kommt. Hier ist er besser geborgen als irgendwo anders. Keine anderen Quellen. Euch also, den Glaubenden, den Kommenden, den Schmeckenden, den Trinkenden, ist er die Kostbarkeit. Nomen, Hauptwort. Er ist es in Person. Nicht nur adjektivisch, er ist kostbar. Er ist die Kostbarkeit, das, was wir eigentlich brauchen. Aber den im Unglauben Ungehorsamen wurde dieser Stein, den die Bauenden verwarfen, zu einem Hauptstein der Ecke. Und ein Stein des Stolperns wurde er und ein Fels des Ärgernisses, denen, die als im Unglauben Ungehorsam sich am Wort stoßen, stolpern und fallen, wozu sie auch gesetzt wurden. Wir alle haben es mit dem Wort zu tun. Alle. Die Frage ist, was halte ich vom Wort? Wenn es mir Milch ist, Speise, Fleisch, was ich brauche zur Sättigung, wunderbar. Wenn ich es verwerfe, wenn ich den Herrn Jesus verwerfe, ja, das ist es nicht, was ich will. Das habe ich schon mal versucht und das brauche ich jetzt nicht, und so weiter. Dann wird dieser Stein ein Stein des Stolperns. Ja, die Schrift sagt, der Stein wird auf diese fallen, die zunächst gestolpert hatten, und wird sie zermalmen. Das ist die Zukunft. An Jesus Christus scheiden sich die Geister. Das muss so sein. Gott hat ihn in den Raum gestellt, um Menschen zu offenbaren, wie sie zu ihm stehen. An Jesus stellt sich heraus, was man über Gott denkt. In Vers 7 teilt der Apostel uns mit, wer wir sind. Dann teilt er den Ungläubigen mit oder teilt uns mit, wer sie sind und stellt uns ihnen gegenüber und zeigt uns den Unterschied und zeigt uns auch, mit welchen Menschen wir umgeben sind. Das ist noch einmal eine Erinnerung, lasst den Herrn Jesus euch genügen. Und lasst es immer so sein, wollen wir aufpassen, dass wir nicht in diese Falle tappen, dass wir uns stoßen an unserem Herrn Jesus. Wollen wir ihn nie in Frage stellen. In Vers 9 und 10 haben wir nur einen Satz. Die Verse 9 und 10 stellen einen Satz dar und sie teilen uns mit, wer wir sind im Blick auf unsere Aufgabe. Und in Vers 10 wird uns mitgeteilt, was wir waren und was wir jetzt sind. Was wir jetzt sind im Gegensatz zu dem, was wir waren. Alles dieses offenbart uns das Wort Gottes. Unsere Aufgabe, wer wir sind und so weiter. Es sind weiterführende Gedanken mit Hilfe des Alten Testamentes über Vers 2. Kommt zur Milch des Wortes und lasst euch dadurch sättigen. Vers 9. Aber ihr seid ein erwähltes Geschlecht. Wie Israel damals, es ist ein Bild von der Gemeinde. Wie Israel sind wir ein erwähltes Geschlecht, von Gott kostbar gehalten. Eine königliche Priesterschaft. In Israel hat es Könige gehabt und Priester. Aber wir sind die Priesterschaft und wir sind eine königliche Priesterschaft. Jeder von uns ist in einem gewissen Sinn ein König, aber unser eigentlicher König ist Jesus Christus. Auch die Gemeinde ist ein Königreich. Ein heiliges Volk, das heißt ein abgesondertes von Bösen, von allem Verkehrten, von aller Sünde. Und Gott zugesondert. Heilig heißt abgesondert und zugesondert. Zugesondert und abgesondert im Zeichen der Zusonderung. Eine Volksschar, hier wird ein anderes Wort gebraucht für Volk. Zu einem erworbenen Eigentum, da erinnert uns Petrus, dass wir teuer erkauft worden sind und unserem Herrn gehören. Er hat uns erworben, erkauft. Das macht uns zu seinen Leibeigenen. Aber diese Leibeigenschaft ist die größte Freiheit. Im Gegensatz zur Gebundenheit an die Sünde, wo wir wähnen, frei zu sein. Zum erworbenen Eigentum, auf das ihr, warum sind wir sein Eigentum? Auf das wir kund werden lassen sollten, die Lobenswertigkeiten. Aber dann muss ich meinen Herrn kennen. Wenn ich ihn loben soll und über ihn rühmen soll, von ihm rühmen soll, von ihm erzählen soll, dann muss ich ihn besser kennenlernen. Deshalb muss ich ein Kommender sein. Vers 3, Vers 4. Ich muss ein Schmeckender sein, ich muss mich mit dem Wort befassen, wo er zu sehen ist, zu erfahren ist. Also, die Lobenswertigkeiten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht rief, diese sollen wir kundtun lassen. Die ihr einst, jetzt werden wir an unsere Vergangenheit erinnert, das heißt, die Gnade wird jetzt noch einmal unterstrichen, Jesus hat uns herausgeholt und uns verändert. Die ihr einst Nichtvolk wart. Was heißt das Nichtvolk? Lauter Zerstreuung. Lauter Zerstreuung. Jeder ging seinen eigenen Weg. Volk heißt Zusammengehörigkeit. Nichtvolk heißt, jeder sah auf seinen eigenen Weg. Jeder von uns war verloren, verirrt. Aber der himmlische Hirte kam und hat uns zu sich gerufen. Und so sind wir zu einem Volk geworden, zu einer Herde. Die einst nicht Volk wart, aber nun Gottes Volk seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, nach Hosea Kapitel 1, nun aber Barmherzigkeit empfängt. Und der Apostel Paulus sagt, an diese Barmherzigkeit erinnern wir uns immer wieder und deshalb ermatten wir nicht. Es ist immer lauter Barmherzigkeit. Brüder, wenn Sie dienen am Wort und Sie sind müde geworden, dann denken Sie an die Barmherzigkeit des Herrn und das erfrischt. Vielleicht haben wir unserer eigenen Kraft gedient. Auch da ist es lauter Barmherzigkeit. Der Herr erinnert mich immer wieder daran, dass ich nichts bin, ich vermag nichts zu liefern. Ich habe kein Brot wie jener, zu dem der Fremde um Mitternacht kam. Hat nichts. Und da muss er in der Nacht den Weg finden zu dem, der Brot hat. Nach ihrer Sitte hatte sich das herumgesprochen, wer noch etwas Brot hatte, sodass jeder wusste, falls, falls. Im Dunkeln keine Nachtlampen auf der Straße. Im Dunkeln findet er den Weg zu diesem Freund, der Brot hat. Das ist für uns der Herr Jesus. Kannst du den Weg finden, auch im Dunkeln? Weißt du, dass er Brot hat? Du hast keins. Aber dass jemand, der hat Hunger und der ist um Mitternacht gekommen, der gehört gar nicht auf die Straße um Mitternacht. Warum ist er da? Das weiß ich nicht. Aber er ist nun da und er kommt an meine Tür. Er ist in Not. Aber ich habe nichts. Jeder von uns muss dieses Brot sich vom Herrn erbitten. Paulus sagt sogar, er hat nicht einmal Leben in sich selbst. Christus ist mein Leben. Er ist für mich gestorben, aber ich lebe. Nein, nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Alles ist für ihn Christus. Und daran erinnert uns der Herr immer wieder. Er bringt uns immer wieder nach Hause. Und zeigt uns, schau einmal, du meinst, du bist jetzt wieder reich geworden, Laodikea. Aber ich bin dein Reichtum und dann machst du uns ganz schön lahm und arm, um uns wieder daran zu erinnern, dass alles, was wir brauchen, alles, was wir sind, in ihm ist. Aber in ihm ist die ganze Fülle der Gottheit, Kolosser Kapitel 1 und 2. In ihm ist alles. Er ist die Gottheit in Menschengestalt für uns zur Verfügung gestellt. Das ist die Heilsgeschichte. Darum kam Jesus in die Welt. Und daran erinnert der Apostel Petrus uns hier mit diesen stillen oder einfachen Worten, die aber sehr viel enthalten. Sie kommen aus dem Alten Testament, aber sie stehen in einer Heilsgeschichte, woran wir uns jetzt erinnert haben. Ist jemand da, dessen Herz voll ist und möchte den Herrn loben und ihm danken? Der sei so frei. Wir stehen auf zum Schlussgebet. Ja, das war ein guter Abschluss. Singen wir aber noch vielleicht ein Lied zusammen. Ja? Ich habe keins vorzuschlagen, aber vielleicht hat jemand eines, das gerade...